Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Ewiger Gott, du Licht der Welt, segne an uns dein Sprechen und unser Hören. Amen. Jetzt aber in echt. Jetzt aber in echt, so haben wir es als Kinder immer gesagt, wenn aus Spiel ernst werden sollte. Wenn also, um mal ein ganz willkürliches Beispiel zu nehmen, wenn beim Fußball nicht mehr rumgedaddelt werden sollte, sondern wenn ernsthaft gespielt werden sollte und auch die Tore zählen sollten. Jetzt aber in Ernst, in echt, das hieß beim Fußball dann ein forscher Sololauf, ein mutiger Pass in die Spitze oder ein spektakulärer Kopfball konnten nun ebenso wie ein individueller Fehler zum gezählten Tor führen. Jetzt aber in echt, plötzlich war da 100% Leben mit allen Konsequenzen und plötzlich kam es auf alle im Team an, ohne Ausnahme. Nun, Weihnachten ist kein Fußballspiel. Der Stall von Bethlehem ist kein Stadion. Und auch das Kind in der Krippe ist nicht der Pokal, den es zu gewinnen gilt. Und doch atmet dieser zweite Weihnachtstag etwas von diesem Aufbruch, den das kindliche Spiel auch erahnen lässt. Jetzt aber in echt. Jetzt mal ernsthaft und ganz neu ins Leben hinein. Darum geht es doch an diesem Tag auch. An diesem Tag, weil er doch eine Schwelle markiert. Nämlich die Schwelle zwischen Weihnachten und dem Leben danach. Zwischen dem inneren Kreis des Festes und dem Leben danach. Dieser Tag ist eine Schwelle, weil wir nun wie die Hirten in der heiligen Nacht den Stall hinter uns lassen und gerufen sind, mit unserem Leben das in die Welt zu tragen, was wir dort erlebt haben. Eine neue Zeit beginnt, jetzt aber in echt. Dieser Satz markiert diese Schwelle zwischen Erleben und Weiterleben. Und an dieser Schwelle sind wir nicht allein. Jetzt aber in echt, das könnte vielleicht auch der Satz gewesen sein für Josef, als dieser, so haben wir es vorhin im Evangelium gehört, an einer besonderen Schwelle gestanden hat. Das war so eine merkwürdige Sache mit Maria, irgendwie in der Schwebe. Die war schwanger, aber eben nicht von Josef. Aber er war Gentleman genug, um sie nicht in Schande zu bringen, wie es im Text heißt, will heißen, klar, er hätte sie verlassen können und ja, vielleicht hätte er sie auch verlassen müssen. Jetzt aber in echt war dann aber die Ansage des Engels im Traum, der damit deutlich gemacht hat, du, Josef, du wirst gebraucht in dem, was jetzt kommt. Denn das Kind, um das es hier geht, ist ein ganz besonderes Kind. Denn dieses Kind sorgt dafür, dass fortan die Welt nicht mehr vergisst, dass Gott mit ihr unterwegs ist. Dafür sorgt das Kind. Dieses Kind ist der Immanuel, der Gott mit uns. Und dich, Josef, braucht es, damit diese Welt in die, damit dieses Kind in die Welt kommen kann und damit es aufwachsen kann und damit es ergreifen kann, wozu es da ist. 100% Leben, 100% Leben waren nun an dieser Schwelle gefragt. Und das Evangelium erzählt davon, wie Josef diese Schwelle geradezu unaufgeregt überschritten hat. Er wachte vom Schlaf auf und er nahm Maria zu sich. So schlicht steht es da. Diese Unaufgeregtheit wird den Konsequenzen kaum gerecht, die nun folgen, denn nun begann ein schier unglaublicher Weg. Dieser führte nach Bethlehem, das wissen wir. Er führte aber auch auf der Flucht nach Ägypten. Und auch sonst war es kein sorgloses Leben. Im Gegenteil, so manche prophetische Ansage über dieses Kind ging wie ein Schwert durch die Seele. Zwischendrin ging der Junge auch noch verloren, nur um dann bei theologischen Debatten im Tempel wiedergefunden zu werden und. Es ist nicht ganz leicht, Gottes Sohn aufzuziehen. Und am Ende? Nun, wir wissen um Jesu Weg, wir wissen um das Kreuz und wir wissen um seinen Tod. Das also gehörte nun dazu, zu diesem hundertprozentigen Leben von Josef. Nicht immer schön, wirklich nicht, aber von besonderer Intensität. Jetzt aber in echt ist jedoch nicht allein die Überschrift über Josefs Leben, sondern sie kann für zahlreiche Lebensgeschichten gelten, von denen wir in der Bibel lesen. Alle, die plötzlich ihre Berufung neu erfahren, gehören dazu, von Abraham bis zu den Jüngern, von den Propheten bis zu der apostolischen Gemeinschaft reichen diese Geschichten. Und sie sind gespickt. Sie sind gespickt mit Aufbrüchen, mit Neuanfängen, mit 100% Leben. Und sie sind gespickt mit harten Konsequenzen, die solche Aufbrüche mit sich bringen können. Das malt uns Stephanus vor Augen, dessen Tag wir heute ebenfalls begehen. Aufgebrochen von Christus zu erzählen, hat er dies mit seinem Leben bezahlt. Und nicht nur er, nein, bis in unsere Gegenwart hinein ist das Bekenntnis zu Christus in über 50 Ländern dieser Erde lebensgefährlich. Wer dort ernst macht, hat ernste Konsequenzen zu tragen. Das ist die Realität, damals wie heute. Jetzt aber in echt. Gilt jedoch nicht nur in diesen besonderen Momenten, die Leib und Leben kosten können. Nein, nicht zuletzt Martin Luther wusste sehr genau, dass sich der Glaube auch und gerade im Alltag bewähren soll. Also in diesen zahlreichen Momenten, in dem wir ganz persönlich und ganz konkret entscheiden, nach links oder nach rechts zu gehen, unserem inneren Kompass zu folgen oder fünfe gerade sein zu lassen. Im Alltag lebt der Schweinehund, wusste Martin Luther. Und es gelte, diesen nicht zu füttern, sondern zu überwinden. Jetzt aber in echt wäre für Luther sicher immer wieder ein guter Satz gewesen, um sich aufzuraffen. Schwer im Alltag und doch so wichtig, denn der Alltag ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Wie aber ein deutlicher Appell an den, sagen wir mal, alltäglichen Schweinehund aussehen könnte, hätte Luther bei Paulus abgucken können, der in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth mehr als deutlich das »Jetzt aber in echt« in Sprache gebracht hat. Dabei ging es ihm auch um Alltägliches, genauer um einen vermeintlich so unscheinbaren Bestandteil gemeindlichen Lebens. Es ging ihm um die Kollekte. Ja, genau, die Kollekte, Geld. Das mag überraschend klingen. Allerdings ist die Kollekte gar nicht so unscheinbar. Vielmehr war es das stete Anliegen von Paulus, dass die neu entstandenen Gemeinden niemals die erste Gemeinde in Jerusalem aus dem Blick verlieren, sondern diese mit Gebet und dann aber auch mit sehr konkreten Gaben unterstützen. Jetzt aber in echt hat Paulus deshalb in seiner ganz eigenen Art der Gemeinde von Korinth zugerufen, um mitten in ihrem Alltag die Bereitschaft zu wecken, eine reichliche Kollekte für die Gemeinde in Jerusalem zu geben. Wie hat er das gemacht? Was ist der Kern dieses Appells, der vermutlich nicht nur bei der Kollekte wirkt, sondern vielleicht auch unserem Inneren, Sie wissen schon, etwas zu sagen hat? Hören wir dazu einen kleinen Auszug, einen wirklich kleinen Auszug aus dem 2. Korintherbrief im 8. Kapitel. Da richtet Paulus sich an die Gemeinde und schreibt: Wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat. Nicht als Befehl sage ich das, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie echt sei. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Das war's. Mehr Appell und Motivation gibt es nicht. Und doch glaube ich, dass diese Rede gesessen hat. Warum aber? Weil Paulus hier mehrere Ebenen zusammenbringt, um die Gemeinde für die Wohltat, und das meint die Kollekte, zu gewinnen. Es sind 4 Kommunikationskniffe, die diesen Appell ausmachen. Und der erste ist dieser. Paulus betont den Reichtum der Gemeinde in Korinth. Von einem reichen Glauben ist hier die Rede, ebenso von reicher Kenntnis des Wortes und überhaupt von einem reichen Verstehen dessen, was die Botschaft Gottes ausmacht. Und mehr noch, eifrig sei die Gemeinde und dazu reich an der Liebe, die, und das betont Paulus natürlich auch, nicht irgendwo herkäme, sondern von ihm geweckt worden sei. Reich seid ihr, richtig reich, das ist die Botschaft, die Paulus der Gemeinde gibt. Dies zu betonen, ist der erste Kommunikationskniff, denn so ein Lob macht immer gute Stimmung. Klar ist dabei natürlich, damit ist kein materieller Reichtum gemeint, obwohl Paulus dann, und das ist Kommunikationskniff Nummer 2, einfach so die Brücke zur Kollekte schlägt, indem er sagt, wer so reich ist wie ihr in Korinth, der kann ja wohl auch eine reiche Kollekte geben. Kollekte und geistlicher Reichtum haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber jetzt mal in echt, Paulus schlägt diese Brücke einfach mal. Und bevor die Gemeinde sich fragen kann, wie sinnvoll das eigentlich ist, bringt Paulus seinen dritten Kommunikationskniff ins Spiel. Natürlich, so sagt er, gebe er der Gemeinde nicht den Befehl, sich um die Kollekte zu kümmern. Nein, vielmehr wolle er von einer anderen Gemeinde erzählen, die wirklich sehr eifrig gewesen sei und sehr viel gegeben hätte. Gemeint ist wohl Mazedonien, nicht gerade die besten Freunde der Korinther und auch materiell nicht wirklich vermögend. Nun also der Hinweis, diese haben sehr viel gegeben und damit viel Liebe zum Ausdruck gebracht. Was liegt da näher, so Paulus, als dass ich nun auch eure Liebe prüfe und deshalb schaue, ob ihr in Korinth ähnlich eifrig seid. Also geistlichen Reichtum betonen, fix die Brücke zum materiellen Reichtum schlagen und dann auch noch den Anreiz zum Wettbewerb schaffen. Das ist die Kommunikationspolitik von Paulus. Ein viertes kommt hinzu. Gemeint ist der Verweis auf Christus. Dieser, so Paulus, sei um der Menschen willen und damit auch um der Korinther willen arm geworden, obwohl er doch zuvor ausgesprochen reich gewesen sei. Aber Jesu arm werden hatte das Ziel, alle Menschen und damit auch die Menschen in Korinth reich zu machen. Ihr kennt diese Gnade unseres Herrn Jesus Christus, betont Paulus nun, und nötigt so die Gemeinde, diesem Vorbild in ihrer Kollekte zu folgen, ohne dies jedoch jemals erreichen zu können. Zugegeben, diese Argumentation von Paulus ist nicht wirklich stringent. Zu viele Ebenen gehen hier durcheinander. Die Gemeinde von Mazedonien, von Korinth, Christus, sie bleiben ein wenig unverbunden, aber dennoch hat dieser Aufruf Kraft und fast bin ich versucht, an dieser Stelle bereits unsere eigene Kollektenansage, unsere eigene Bitte unterzubringen und sie dann mit einer ähnlich gewieften Argumentation zu würzen und sie zu bitten, zu spenden. Das allerdings, denke ich, würde Paulus dann doch nicht gerecht werden. Und es würde ganz sicher nicht seinem eigentlichen Punkt gerecht werden, um den geht es aber. Denn es ist dieser eine Punkt, den wir nicht nur für Paulus, sondern auch für Josef, für Stephanus, für Martin Luther und letztlich auch für uns erkennen können. Und dieser Punkt verbirgt sich im letzten Vers in der paulinischen Rede von Christus. Hier fährt Paulus mehr als ein Argument auf, denn hier ist er wirklich am Staunen. Und deshalb setzt er auch hier einen Punkt, der das jetzt aber in echt mit einer neuen Schärfe ausstattet. Was also passiert in diesem letzten Vers? Es ist recht einfach, denn hier feiert Paulus Christus. Er feiert Christus dafür, dass dieser eine Schwelle überschritten hat, nämlich die Schwelle zwischen sich, zwischen Gott und uns Menschen. Er feiert Christus für den Überschritt in unsere Welt, in unser Leben, sogar in unsere Gestalt und damit in alles, was unser Leben ausmacht. Kurzum, er feiert Christus dafür, dass er Mensch geworden ist und auf diesem Weg wirklich alles, alles hinter sich gelassen hat, was ihn bis dato reich gemacht hat. Doch damit nicht genug. Paulus feiert Christus auch dafür, dass dieser Mensch und damit arm geworden ist, damit wir Menschen alle reich werden. Kurzum, Paulus feiert Christus für etwas, was Martin Luther Jahrhunderte später den fröhlichen Tausch nennen wird, den fröhlichen Tausch. Und das heißt, Christus wird Mensch, damit wir Menschen bei ihm alles abladen können, was unser Leben ausbremst. Und das meint auch uns selbst. Und gleichzeitig erhalten wir Menschen etwas von der Freiheit, die Christus in seiner unmittelbaren Nähe zu Gott, dem Vater, atmet. Christus selbst hat dieses Geschehen in eine ganz einfache Sprache gebracht, indem er gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist die lebensfreundliche Ansage, die hinter diesem fröhlichen Tausch aufleuchtet. Dieses gnadenvolle Geschenk Gottes, dieser Tausch, dieses Geschenk an uns Menschen hat an Weihnachten Hand und Fuß bekommen. Zu bestaunen war es in der Krippe. Zu hören war davon durch die Engel und die Hirten und die vielen anderen, die sich nach Bethlehem aufgemacht haben. Zu hören war aber auch davon durch die Menschen, die in den kommenden Jahren diesem Kind begegnet sind, die mit dem Jugendlichen im Tempel diskutiert haben oder die Einladung des Erwachsenen angenommen haben, mit seiner Hilfe ins Leben zu finden. Eben dieses gnadenvolle Geschenk, das Paulus hier so feiert, hat an Weihnachten Hand und Fuß bekommen. Und es ist ein Geschenk, und das ist die Brücke, es ist ein Geschenk, das ins Leben drängt. Martin Luther hat dies unnachahmlich beschrieben. Fortan, nach Weihnachten, so sagt er, nach diesem fröhlichen Tausch, wirst du als Mensch, der du zum Leben in Christus hin befreit worden bist, gar nicht mehr anders können, als den Menschen der Christus zu werden, der Christus dir geworden ist. Was für ein genialer Satz! Du wirst gar nicht mehr anders können, als den Menschen der Christus zu werden, der Christus dir geworden sind. Und das bedeutet, wer einmal geahnt hat, was es heißt, dass Christus auch für mich selbst Mensch geworden ist, wird bei aller menschlichen Schwäche nicht umhinkommen, den anderen Menschen der Christus zu werden, der Christus mir selbst geworden ist. Josef hat durch den Traum mit dem Engel eine Ahnung dieser Gnade Gottes gehabt. Und das hat bei ihm eine große Kraft freigesetzt, um den Alltag mit Gottes Sohn zu bewältigen. Stephanus hat diese Ahnung bis zum Schluss durchgetragen. Noch im Tod konnte er deshalb zum Himmel, zu Gott selbst aufblicken. So erzählt es die Apostelgeschichte. Martin Luther hat die Freiheit eines Christenmenschen gefeiert. Und Paulus? Paulus macht der Gemeinde in Korinth und auch uns deutlich, es ist dieses Geschenk, aus dem ihr lebt. Es ist dieses Geschenk, aus dem ihr lebt. Und es ist dieses Geschenk, das in eurem Leben Folgen haben wird. Es wird sich zeigen. Jetzt aber in echt. Das gilt für uns seit Weihnachten, weil Gott in der heiligen Nacht ernst gemacht hat mit seiner Liebe und damit auch mit uns Menschen, weil er hier uns ein Fundament für das Leben geschenkt hat, das von niemandem abgebrochen werden kann. Und weil er hier gesagt hat, in dieser Nacht, in dieser besonderen Nacht, bekommt meine Liebe Hand und Fuß. Vollkommen klar ist allerdings auch, wir sind an der Schwelle zwischen Fest und Alltag, vollkommen klar ist aber auch, dass unser Schweinehund Weihnachten überleben wird und dass er uns weiterhin zusetzt. Aber gleichzeitig ist umso klarer, dass es ihm nicht gelingen wird, uns das Fundament des Lebens zu rauben. Es gelingt ihm nicht, denn dieses Fundament hat Gott selbst gelegt. Wir mögen es zwischendrin vergessen oder übersehen oder keine Kraft mehr haben, darauf zu hoffen, aber auch das bringt unser Lebensfundament nicht ins Wanken. Nein, an Weihnachten hat dieses Fundament durch Christus Hand und Fuß bekommen und deshalb hat es die Kraft, uns nicht nur durch den kommenden Alltag, sondern auch darüber hinaus weit, weit zu tragen. Also, jetzt aber in echt und damit ab in den Alltag. Amen.